was ist motivierender, als dass man sagt, verändern Sie etwas und Sie gewinnen mehr Lebenszeit? Also wir haben gesehen, dass gerade in dieser Vergleichsanalyse 50 Jahre zwischen Männern und Frauen, die eben keine Risikofaktoren hatten.
Und dann insbesondere, und ich glaube, das ist schon wichtig, den Bluthochdruck in den Fokus nimmt, weil er ist schon die entscheidende Größe und dass man da auch alles macht, um den zu senken.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute werfen wir einen genauen Blick einmal auf 5 bekannte kardiovaskuläre Risikofaktoren, die sogenannten Big Five. Und wir fragen, wie sehr beeinflussen sie unser Risiko, herzkrank zu werden oder früher zu sterben? Wie kann ich mein persönliches Risiko überhaupt erkennen und was kann ich dann effektiv selbst tun? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, begrüße ich nun meine beiden Gäste. Das sind zum einen Frau Professor Christina Magnussen. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin der Kardiologie des Universitären Herz- und Gefäßzentrums Hamburg. Und sie ist auch Erstautorin einer neuen Studie, die sich genau mit diesen Risikofaktoren jetzt einmal befasst hat. Herzlich willkommen, Frau Professor Magnussen.
Vielen Dank.
Ja, und ein ebenso herzliches Hallo an Professor Dr. Thomas Vogtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und ärztlicher Direktor am Agaplesion-Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main.
Hallo Frau Ney.
Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Magnussen, vielleicht starten wir direkt mit Ihnen, eben weil Sie Erstautorin dieser genannten aktuellen Studie sind. Können Sie uns vielleicht mal sagen, was waren das denn von diesen 5 Faktoren, mit denen Sie sich da befasst haben? Und natürlich, was ist da konkret bei Ihrer Arbeit herausgekommen? Also was war das Wichtigste an Erkenntnissen?
Die 5 klassischen Risikofaktoren, die wir untersucht haben, waren zum einen Bluthochdruck, ungesundes Körpergewicht, also Untergewicht, genauso wie Übergewicht und Fettleibigkeit, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes und auch Rauchen. Und sicherlich das wichtigste Ergebnis unserer Studie war, dass wir zeigen konnten, wenn in einem Alter von 50 Jahren diese 5 Risikofaktoren nicht vorliegen im Vergleich zu Menschen, bei denen diese 5 Risikofaktoren da sind, dann verlängert dieses Nichtvorliegen das Leben um mindestens eine Dekade.
Das ist ja natürlich schon enorm. Also 10 Jahre zusätzlicher Lebensgewinn, wenn man es schafft, diese Faktoren zu vermeiden und, ja, wie man so schön sagt, gesund zu bleiben. Wie sieht es denn aus bei Ihnen, Professor Vogtländer, in der täglichen ärztlichen Praxis? Wie ordnen Sie da diese Ergebnisse ein? Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist überraschend oder bestätigt das in gewisser Weise, was Sie ja aus dem Klinikalltag vielleicht schon kennen?
Ja, zunächst mal Gratulation für die tollen Studienergebnisse, Frau Magnussen. Das sind ganz, ganz wichtige Daten auch für uns als Herzstiftung, für die Impulse, die wir geben können. Die Situation ist natürlich so, dass alles nicht so schwarz-weiß ist. Es gibt ja viele Menschen, die haben irgendwas dazwischen. Also nicht alle 5 Risikofaktoren oder keinen Risikofaktor. Die meisten bewegen sich dazwischen. Trotzdem ist durch die Akzentuierung dieser Gruppen klar geworden, was man sozusagen maximal erreichen kann. Die klinische Praxis zeigt natürlich, dass viele Patienten zum Beispiel einen Bluthochdruck haben, jeder 2. über 50 und ein Cholesterinthema haben. Das ist natürlich eine große Gruppe. Aber haben zum Beispiel keinen Diabetes, rauchen nicht und ist vernünftig. Und auf der anderen Seite, man weiß, dass nur 5% der über 50-Jährigen gar keinen Risikofaktor haben. Insofern bewegen wir uns im klinischen Alltag immer in diesen Zwischengruppen. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, wie sozusagen die Maximalvariante ist, weil man sich das ein bisschen hochrechnen kann, wie viele Jahre man gewinnt, auch wenn man sozusagen mit 2 oder 3 Risikofaktoren hat und diese wieder einstellt.
Da wäre es natürlich spannend, Frau Professor Magnussen, zu wissen, gab es denn bei diesen 5 untersuchten Risikofaktoren so etwas wie den gefährlichsten Einzelrisikofaktor?
Tatsächlich ist es so, dass die 5 Risikofaktoren eine unterschiedliche Bedeutung haben für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für die Gesamtsterblichkeit. Und wir konnten zeigen, auch hier wieder betrachtet, wenn man im Alter von 50 bis 55 Jahren alle diese 5 Risikofaktoren hat und dann in den folgenden 5 Jahren, also zwischen 55 und 60 Jahren einen Risikofaktor modifiziert, kontrolliert, also ihn eben so vermindert, dass er eben nicht mehr als pathologisch gilt, weil es eben vor allen Dingen die arterielle Hypertonie in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Hypertonie, aber auch das Rauchen, wenn man das eben eingestellt hat, konnte man die meisten zusätzlichen Lebensjahre verzeichnen.
Und gab es da auch nochmal Unterschiede, ob also zwischen Männern und Frauen? Hat da irgendwie, haben die andere Risikoprofile oder sind da die Risikofaktoren, tragen die anders da irgendwie dazu bei, dass man früher stirbt oder eher herzkrank wird?
Also wir haben gesehen, dass gerade in dieser Vergleichsanalyse 50 Jahre zwischen Männern und Frauen, die eben keine Risikofaktoren hatten und alle aufwiesen, doch die Frauen deutlich höheren Benefit hatten, also länger lebten, wenn sie eben diese 5 Risikofaktoren nicht hatten. Eine Antwort darauf, woran das liegt, gibt unsere Studie nicht, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, auch wenn wir über zukünftige Screening- und Präventionsstrategien sprechen, weil es sind ja gerade die Frauen, die ganz häufig in der Herz-Kreislauf-Medizin durchs Raster fallen, weil sie zu spät in die Klinik kommen, den Blutdruck eben erstmal nicht messen. Das heißt, hier auch ein ganz, ganz großes Plädoyer, dass diese Vermeidung der Risikofaktoren natürlich für beide Geschlechter immens wichtig sind, aber die Frauen eben doch nochmal mehr profitieren.
Und das, wenn wir tiefer in die Studie einsteigen, wie hängt das denn genau zusammen und wie kann ich als Patient vor allem abschätzen, wie sehr ich gefährdet bin? Also was hat man bei den einzelnen Faktoren vielleicht an Stärke rausgefunden?
Also Ziel unserer Studie war es jetzt gar nicht, so einen individuellen Risikorechner zu kreieren. Diese gibt es mit all ihren Limitationen. Viele sind natürlich an einer bestimmten Population nur getestet. Viele schätzen auch nur das 10-Jahres-Risiko und gucken gar nicht, so wie wir es jetzt gemacht haben, in die weite Zukunft, also über die gesamte Lebenszeit. Wir wollten eher zeigen, welchen Effekt oder welchen sozusagen Benefit hat man denn, wenn man überhaupt diese Risikofaktoren angeht. Und unser Ziel war es auch, von diesem Begriff Risiko, das ist ja immer negativ konnotiert, von diesem Risiko wegzukommen, hin zu wirklich so einen Paradigmenwechsel zu schaffen, hin zu, dass die Menschen selbst eben was tun können, selbst wenn ein Risikofaktor vorliegt, dass man, wenn man ihn eben modifiziert und kontrolliert, doch einen deutlichen Lebenszeitzuwachs haben kann.
An Sie beide auch die Frage, wie sieht es denn umgekehrt aus? Welchen Anteil müssen wir als ja nicht kalkulierbar akzeptieren und was ist so vielleicht prozentual genannt der Anteil, den wir in der Hand haben, eben durch den Lebensstil? Frau Professor Magnussen oder Professor Vogtländer, egal wer anfängt. Sie haben beide wahrscheinlich ihre Erfahrungen aus dem Alltag.
Ja, natürlich immer noch so, auch wenn man alles richtig macht und alle Risikofaktoren behandelt, also die Big Five, die Sie nannten, sind ja alle gut angehbar durch entweder Lebensstil oder eben auch vielfach Medikation. Bleibt natürlich ein Rest übrig an Risikopersonen, die über genetische Determinanten zu erklären sind. Und dieser Rest ist so irgendwas zwischen 30% und 50%, je nachdem, auch welche Bevölkerungsgruppen man betrachtet. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir nicht so in diese Schiene verfallen, wenn sie nur richtig leben würden, wäre alles in Ordnung, sondern es gibt darüber hinaus auch Faktoren, die nicht mit einem guten oder schlechten Lebensstil zusammenhängen, sondern eine genetische Determinante haben, die man auch beachten muss und die auch medikamentös und insgesamt ganz anders nochmal berücksichtigt werden als die klassischen Risikofaktoren.
Das deckt sich auch so mit den Ergebnissen, die Sie in Ihrer Studie ausgewertet haben, Frau Professor Magnussen?
Das deckt sich vor allen Dingen mit den Ergebnissen der ersten Studie, die vor 2 Jahren im New England auch publiziert wurde. Und da konnten wir ja zeigen, dass die 5 Risikofaktoren für gut 50% der kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich sind. Das ist ja schon ein relevanter Anteil. Auf der anderen Seite ist, genau wie Professor Vogtländer sagt, ein relevanter Anteil eben auch nicht durch diese 5 Risikofaktoren erklärt. Und natürlich gibt es da die Gene, die sicherlich einen Anteil ausmachen. Es gibt andere sogenannte exposomale Faktoren, also von der Lärmbelastung hin zur Umweltverschmutzung, hin auch zu sozialen Determinanten, also wie ist der sozioökonomische Hintergrund.
Da wollte ich auch noch gleich drauf eingehen, genau.
Genau. Sicherlich hat das auch alles einen Stellenwert und man muss natürlich gucken, inwieweit modifizierbar das aktuell ist.
Gerade wenn es um Informationen geht, Professor Vogtländer, da wissen Sie als Vorstandsvorsitzende der Deutschen Herzstiftung natürlich, dass es eine der Kernaufgaben der Stiftung ist, die Informationen zu Themen eben wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Cholesterin herauszugeben. Was ist denn da aus Ihrer Sicht besonders wichtig, damit diese Informationen ja auch dann am Ende wirklich bei der Bevölkerung ankommen und vor allem am besten rechtzeitig, bevor es zu einem ersten gravierenden Ereignis wie etwa einem Herzinfarkt gekommen ist?
Also das Wort heißt ja Awareness, dass man überhaupt weiß, dass diese Risikofaktoren so bedeutsam sind. Das ist, glaube ich, im Moment eine ganz gute Entwicklung, weil das Thema Prävention breit in den Medien getragen wurde, aber auch in den Fachgesellschaften schon eine große Rolle spielt. Und wir als Herzstiftung das natürlich auch ganz ins Zentrum unserer Bemühungen stellen. Wichtig ist auch, dass man wegkommt von so einer fatalistischen Position, was Frau Magnussen ja auch schon gesagt hat, ging zu einer positiven Geschichte, dass man sagt, es ist nicht so, man stirbt, weil man die Risikofaktoren hat, sondern es ist gar nicht so schwierig, durch die Behandlung der Risikofaktoren nach vorne zu kommen. Wie kann man das vermitteln, dass dann auch unser Job auch als Herzstiftung ist, ist so ein bisschen ein Kulturthema, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dass man das auch positiv konnotiert, wenn jemand sich um seine Risikofaktoren kümmert. Das ist in Summe ein Kulturthema, was wir natürlich nicht komplett gestalten können, aber natürlich mitgestalten können, auch mit der großen Gruppe an Patienten, die uns da auch unterstützen in der Wahrnehmung und als Multiplikatoren.
Hm. Sie haben das ganz kurz schon erwähnt, Frau Professor Magnussen, sozioökonomische Faktoren. Wie stark ist dieser Faktor zu bewerten bei der Herzgesundheit? Und haben sich dadurch auch vielleicht aus der Studie Erkenntnisse gewinnen lassen, ob man das vielleicht stärker auch angehen müsste?
Ja, tatsächlich ist es auch ein relevanter Risikofaktor und man weiß es aus anderen globalen Konsortien, wie zum Beispiel der PURE-Studie, dass es natürlich schon vom sozioökonomischen Status nicht unbedingt nur des Individuums, sondern auch des gesamten Landes abhängig ist, weil damit sind ja vergesellschaftet der Zugang zum Gesundheitswesen, überhaupt, wie sind die Präventionsstrategien? Sicherlich ist es ein relevanter Risikofaktor. Wir haben ihn jetzt in unserer aktuellen Studie nicht untersucht, aber werden genau diese Fragestellung des auch residuellen Risikos, wie angesprochen, da gehört ja der sozioökonomische Status dazu, in jetzt der im nächsten Projekt angehen.
Mhm. Ja, ganz wichtig. Vielleicht auch als kleiner Auftrag an die sich gerade bildende Koalition. Ebenfalls von zentraler Bedeutung war ja auch, Sie haben es auch schon erwähnt, dass ein Umschwenken auf einen gesünderen Lebensstil, selbst wenn diese Faktoren vorhanden waren, eben zum Beispiel die Behandlung von Bluthochdruck, dann doch nachweislich noch einen positiven Effekt auf die Lebenszeit hat. Und zwar auch dann noch, wenn man das verhältnismäßig spät angeht, nämlich ja, man ist dann schon Mitte 50 bis 60. Wie hoch ist dieser Effekt gewesen?
Ja, der Effekt war jetzt für die Hypertonie, wenn man sie hatte zwischen 50 und 55 Jahren und sie dann verändert, modifiziert hat zwischen 55 und 60 Jahren, konnte man zusätzlich gut 2 Jahre zusätzliche Lebenszeit gewinnen fürs Rauchen, und Gesamtsterblichkeit war das noch ein bisschen mehr. Jetzt denkt man, naja, 2 Jahre, das ist jetzt nicht so viel. Man muss sich aber natürlich immer vergegenwärtigen, das ist ja nur in so einem kleinen Abschnitt. Also wenn man schon das hat und zwischen 55 und 60 sind ja auch nur 5 Jahre, das angeht, da gewinnt man schon zusätzlich 2 Jahre. Also man kann sich natürlich den Effekt auch ausrechnen für die verbleibende Lebenszeit.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ja, Wissen allein wäre schön, wenn das ausreichen würde, ist aber leider oft nicht. Welche Impulse oder konkreten Anregungen haben Sie denn nach Ihren Erfahrung bewährt, Professor Vogtländer, damit Menschen am Ende tatsächlich ihr Verhalten dann dauerhaft ändern?
Ja, das ist eine nahezu pädagogische Frage. Das ist häufig gekoppelt an so ein Indexereignis. Das kann ein schweres Gesundheitsereignis sein, wie ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, hypertensive Krise, Krankenhausaufenthalt. Und an diesen Indexereignissen kann man eigentlich ganz gut motivatorisch andocken. Es gibt zum Beispiel so ambulante Reha-Einrichten, dass man dann sozusagen versucht, die Patienten in so Programme einzuschleusen oder eben auch hausärztlich, fachärztlich die Patienten dann aufklärt, anlässlich dieses Ereignisses. Wenn so ein Ereignis nicht stattfindet, ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die Risikofaktoren dann nicht wehtun und die Behandlung auch im täglichen Leben ja nichts verbessert. Im Allgemeinbefinden. Da ist die Überzeugungskraft der Ärzte gefragt, aber eben auch so eine Kulturgeschichte in der Community. Das ist eben, wie es ja heutzutage auch an vielen Gruppen ja schon ist, dass ein Gesundheitsbewusstsein vorhanden ist. Das darf natürlich nicht übersteigert sein, auch das gibt es, muss man auch sagen, das muss irgendwie schon auch adäquat sein. Aber ich glaube, in Summe ist es ein Kulturthema und wenn wir das von der Herzstiftung so ein bisschen mitgestalten können, ist das sicher gut. Und nochmal das Indexereignis nutzen, um da die Motivation auch zu nutzen, um Lebensstiländerungen insgesamt hinzubekommen, aber eben auch eine konsequente Einnahme von Medikamenten, die ja vielfach erforderlich ist.
Wie motivieren Sie Ihre Patienten, Frau Professor Magnussen? Denn am Herzzentrum in Hamburg haben Sie wahrscheinlich auch überwiegend Patienten, bei denen schon was passiert ist und wo Sie dann ansetzen müssen, dass diese Patienten weiter am Ball bleiben.
Absolut, das ist genau die zentrale Frage. Aber da sollte natürlich auch unsere Studie dazu beitragen, weil was ist motivierender, als dass man sagt, verändern Sie etwas und Sie gewinnen mehr Lebenszeit. Das Problem ist natürlich immer, Bluthochdruck tut erstmal nicht weh und den Diabetes merkt man auch erstmal nicht. Das heißt, das sind natürlich auch Erkrankungen, selbst wenn man sie therapieren kann und man kann das und man kann auch positiv mit seinem Lebensstil eben diese Erkrankungen und Risikofaktoren beeinflussen. Aber das zu tun, da ist die Motivation ja dann häufig doch gering, weil das, was nicht wehtut, behandelt man vielleicht auch erstmal nicht als Patient. Aber wenn man natürlich sagt, so macht das jetzt einmal und ihr könnt wirklich merklich euer Leben verlängern, vielleicht ist das ja schon eine ganz gute Motivationsgrundlage. Mhm.
Da können die Studienergebnisse vielleicht auch dazu beitragen, wirklich das so stark zu verdeutlichen. Mensch, es ist wirklich ein Gewinn an Lebensjahren. Oft ist es ja, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, es tut erstmal nicht weh. Und dann ist die Frage, bevor ich was ändere, muss ich es überhaupt erstmal erkennen. Was sagen Sie denn, Professor Vogtländer? Was wäre wichtig oder was empfehlen Sie hinsichtlich regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen, um frühzeitig Risiken zu erkennen? Man will ja auch niemanden erschrecken oder ängstlich machen, aber ja, irgendwie muss man doch auch merken, dass irgendwelche Werte nicht stimmen.
Sehr, sehr guter Punkt. Das ist ja auch in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren auch ganz zentral gewesen, auch bei der Diskussion um das gesunde Herzgesetz. Es gibt ja Dinge, die man sozusagen bei den Babys schon erkennen kann, wenn genetische Dispositionen sind, wie eine Hypercholesterinämie. Das betrifft allerdings ja nur eine kleine Gruppe. Und dann ist es natürlich so, dass ab einem gewissen Punkt jeder einmal durchgeguckt werden sollte, was hat er für ein Risikoprofil. Das ist ja im Prinzip eine einfache Geschichte. Die fünf Risikofaktoren sind ja schnell analysiert. Und dann ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt man das macht und wann man die Menschen sozusagen ansprechen kann, das machen zu lassen. Und es gibt ja Programme, wo man sagt, mit 30, 40 und 50, dass man dann guckt, wie ist die Risikofaktorenkonstellation. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus, dass man dann die Menschen erfasst, die tatsächlich behandelt werden müssen. Und es ist ein Großteil der Patienten, der auch nach 50 behandelt werden muss. Insofern ist so eine Standardisierung dieser Kontrollintervalle, die ja jetzt schon möglich sind, aber irgendwie nicht so promotet werden bisher, ich glaube, das ist wichtig. 30, 40, 50, eine Situation, wo man alle Risikofaktoren analysiert, auch festlegt, was ist Lifestyle-modifizierbar und was muss wirklich medikamentös behandelt werden. Damit hätte man schon sehr, sehr viel erreicht.
Weil Sie das gesunde Herzgesetz erwähnt haben, das ist ja mit der neuen Regierung jetzt erstmal Geschichte, so zumindest so, wie es vorher angedacht war. Aber würden Sie sagen, es braucht doch auch politische Maßnahmen und Unterstützung, damit Menschen der Weg dorthin zu mehr Herzgesundheit erleichtert wird?
Ja, wobei ich glaube, das immer nur auf die Krankenkassen zu schieben, dass die Programme machen sollen, das ist ein bisschen zu leicht gemacht. Wir müssen insgesamt gesellschaftlich so ein Klima schaffen, wo so etwas vernünftig ist. Und das ist auch ein bisschen die Aufgabe der Herzstiftung, dafür zu werben, dafür Publikationen zu machen. Auch unser Podcast sollte dazu helfen. Und es sollte die Diskussion, die im Rahmen des gesunden Herzgesetzes entstanden ist, die ja sehr positiv war in allen Ecken, die sollte auch fortgeführt werden. Und wir werden auch vielleicht nach dem Stehen der Koalition werden wir auch wieder die politischen Drähte versuchen aufzufrischen und dann zu versuchen, dass diese Präventionsgedanken weitergetragen werden. Also ein richtiger Widerstand gegen Gesetze, die der Prävention dienen, das gibt es ja nicht. Es geht ja nur um die Ausformung dieser Gesetze. Insofern wird da ein Diskussionsprozess weitergehen.
Mhm. Nochmal zurück mit Blick auf die Studie, Frau Professor Magnussen, mit ihren spannenden Ergebnissen. So eine Studie wirft mit ihrer Auswertung, dann ja natürlich, kennt man als Wissenschaftler, wieder neue Fragen auf. Was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht Ihrerseits die nächsten Fragen hinsichtlich Risiken und Prävention, die unbedingt erforscht werden müssten, um die Herzgesundheit der Bevölkerung weiter zu verbessern?
Ja, absolut. Also es ist natürlich noch längst nicht alles gesagt. Und wie vorhin angesprochen, 5 Faktoren erklären 50% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das reicht natürlich nicht aus. Wir müssen versuchen, möglichst an die 100% heranzukommen, ob alle Faktoren dann am Ende modifizierbar sind. Darum geht's ja. Also Prävention funktioniert natürlich nur, wenn man ein Ziel hat, was man angehen kann. Aber das muss man erstmal verstehen. Auch wie ist der Anteil der Gene, wie ist der Anteil der anderen exposomalen Faktoren? Gibt es vielleicht auch Bildgebungsparameter, die frühzeitig auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hindeuten? Kann man die irgendwie medikamentös vielleicht beeinflussen? Also das bewegt uns aktuell und wir werden schauen, ob wir dieses sozusagen verbleibende Risiko auch weiter entschlüsseln können.
Forschungsforderung wäre vielleicht dann auch ein Stichwort für Sie nochmals, Professor Vogtländer. Was trägt denn die Deutsche Herzstiftung auf diesem Gebiet bei?
Ja, wir bemühen uns sehr, das gut zu unterstützen. Wir sind ja mittlerweile der drittgrößte Forschungsförderer nach DFG und DZHK und haben natürlich viele Projekte auch in der Prävention unterstützt und auch angeschoben, aber eben auch Forschungsprojekte im großen Stil unterstützt zu verschiedenen Großthemen. Sozusagen. Dieses Jahr sind wir bei koronarer Herzerkrankung und Infarkt. Das sind ja letztlich die Themen, die auch mit der Prävention zusammenhängen. Die koronare Herzerkrankung ist ja ganz wesentlich, durch präventive Maßnahmen zu verbessern. Da werden wir dieses Jahr 1 Million wieder ausloben und an die Universitätsklinika das Angebot machen, ein Projekt einzureichen, was dann gefördert werden kann. Da haben wir schon die Chance, auch Impulse zu setzen, sowohl in Präventionsmaßnahmen, die wir Projekte unterstützen, aber eben auch bei der Unterstützung von Forschungsvorhaben.
Ja, es sind ja insgesamt über 6 Millionen Euro, die inzwischen tatsächlich von der Herzstiftung für Forschungsförderung ausgegeben werden. Zum Abschluss noch eine Frage natürlich an Sie beide. Wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern 3 Dinge mitgeben könnten, etwas, das jede und jeder ab heute für das eigene Herz tun kann oder auch sollte, was wäre dann jeweils Ihr persönlicher Rat? Gleich zuerst Frau Professor Magnussen.
Also mein persönlicher Rat wäre jetzt, die Studie als Basis nehmend, man sollte möglichst vermeiden, Risikofaktoren entstehen zu lassen. Und das geht natürlich primär mit körperlicher Aktivität, gesunder Ernährung, einfach um gesundes Körpergewicht zu halten, was ja auch mit vielen anderen metabolischen Risikofaktoren, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes vergesellschaftet ist. Aber mein zweiter Rat wäre, selbst wenn man einen Risikofaktor entwickelt hat, liegt die Studie nahe, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken muss, sondern selbst wenn man diesen Risikofaktor dann in den Griff bekommt, ist trotzdem natürlich eine Lebensverlängerung auch möglich. Deswegen würde ich gerne, und das war ja auch eins unserer Ziele, weg von diesem Risiko und alles ist schlecht und hin zu, wir können wirklich selber was tun, man hat das selber in der Hand, wir haben das Wissen und jetzt muss man sozusagen einfach nur selbst seinen Beitrag leisten, um sein eigenes Leben zu verlängern. Mhm.
Ja, Professor Vogtländer, was wären so Ihre 3 Dinge, die Sie schnell und kompakt unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würden?
Ja, vielleicht Punkt 1, der jetzt schon mehrfach angeklungen, man hat es natürlich selbst in der Hand. Es ist keine fatalistische Situation, sondern man hat es selbst in der Hand. Punkt 2, dass man in der Tat guckt, wie ist das eigene Risikoprofil und das sozusagen für sich selbst als Basis hat. Und dann insbesondere, und ich glaube, das ist schon wichtig, den Bluthochdruck in den Fokus nimmt, weil er ist schon die entscheidende Größe und dass man da auch alles macht, um zu senken. Und in Summe sind diese Lifestyle-Modifications sind ganz, ganz entscheidend, dass man schon auch sieht, dass man gerade beim Gewicht schaut, dass man mit der Ernährung, dass auch eine Ernährungskompetenz entsteht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Die Ernährungskompetenz ist ein wichtiger Punkt. Klar, Bewegung ist wichtig und nicht rauchen ist selbstverständlich, aber ich glaube, eine Ernährungskompetenz ist im ganzen Kontext extrem wichtig. Mhm.
Ja, gerade wenn man die Zahlen sieht, wohin sich das Gewicht auch in Deutschland speziell entwickelt, nämlich leider im Schnitt immer weiter nach oben. Ja, vielen Dank, Frau Professor Magnussen, Herr Professor Vogtländer, für dieses wichtige Gespräch. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch danke fürs Dabeisein. Wenn Sie jetzt überlegen, wie gefährdet bin ich eigentlich selbst, dann lohnt sich ein Blick auf die Website der Deutschen Herzstiftung. Auch wenn wir weg von Risiken wollen, dort gibt es trotzdem einen kostenlosen Herzrisikotest, der Ihnen vielleicht ein bisschen weitere Infos gibt zu Ihrer aktuellen Situation. Außerdem gibt es ganz viele Informationen genau zu Bluthochdruck, Cholesterin, Diabetes und Rauchen und was Sie dagegen tun können. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie am einfachsten auch unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media. Alle Links, die zeigen wir Ihnen auch wieder in den Shownotes unten. Ich sage für heute Tschüss und bleiben Sie fit und gesund.